Also nachdem zunächst Hogan eben Sting dominierte und nach einem Leg-Drop... Ich habe mich verschluckt.
Das wären tolle Outtakes.
Man war Bandenbam. Blablabla. Habe ich gerade Scheiße gesagt? Sid Vicious war doch der Bassist von Sex Pistols, oder?
Ja, aber der heißt,
aber der heißt auch so. Kann ja auch mal Scheiße bauen. X-Pack halt.
Hallo und herzlich willkommen bei Digi Talk, dem Wrestling-Podcast. Heute mit der zweiten Folge der zweiten Staffel offiziell. Von unserer Reihe die WWE und ihre Konkurrenz. Wir befinden uns immer noch im Rückblick auf den wohl größten, dominantesten und am meisten in Erinnerung gebliebenen Konkurrenten der WWE, der WCW. Was bisher geschah? Bis hierhin haben wir von Felix und mir gehört, wie der Vorläufer der WCW, Georgia Championship Wrestling, beinahe schon geschluckt worden wäre von der Maschine von Vince McMahon, die WWF damals war, dann aber doch überlebt hat, über den Milliardär Ted Turner und sein TV-Sender zu World Championship Wrestling mutiert ist, mit Monday Nitro eine eigene TV-Show bekam, zeitgleich mit Monday Night Raw gesendet wurde und durch einige kreative Umstellungen von dem Mastermind Eric Bischoff, das hinter WCW stand, Vorteile im Kampf der montäglichen Wrestling-Shows erlangte, unter anderem durch den spektakulären Heel-Turn von Hulk Hogan zum Bösewicht und der Formierung der New World Order, des neuen populären Bösewicht-Stables, die Montagabende dominierten, und die sehr strauchelnde WWF, die sich nicht wirklich kreativ zu helfen wusste, obwohl sie einige aufstrebende Topstars noch bei sich behalten konnte. Wir machen jetzt weiter. Noch ist unser Stand bei 1996 und wir gucken mal, was ab diesem Zeitpunkt noch so Schönes passiert.
Vielen Dank für diese wunderschöne Einleitung, lieber Konstantin. Wir schreiben nun das Jahr 1997. Und dieses Jahr sollte eines der meistdiskutierten Dinge in der Geschichte des modernen Wrestlings bergen. Die Ausgangssituation. Bret Hart, damals einer der technisch besten Wrestler der Welt, vielleicht einer der technisch besten Wrestler der Geschichte, ein unglaublich, unglaublich toller und unglaublich cleaner Worker, der hat nie Menschen wehgetan. Muss man immer noch mal dazu sagen. Bret Hart war schon länger bei der WWF. Und er hatte auch vor, da zu bleiben. Er kriegte auch erst einen neuen Vertrag. Über 20 Jahre. Das war ein relativ, relativ langer Vertrag. Man müsste drüber nachdenken. 1996, 20 Jahre, 2016. Habe ich richtig gerechnet? Ne? Ja, so. Müsste man mal drüber nachdenken. Ganz schön weit. Den wollte er auch antreten, allerdings verkündete Vince McMahon ihm irgendwann, ja, hör mal, Brett, wir haben da finanzielle Probleme, wir können deinen Vertrag nicht erfüllen. Woraufhin Bret Hart sich dachte, nun gut, wenn ihr mir nicht bezahlen könnt, ich wrestle ja gerne, aber auch nicht umsonst, dann gehe ich halt zu WCW. Das Problem war folgendes. Bret Hart hatte erst im Sommer 1997 im Kampf gegen den Undertaker bei SummerSlam die WWF World Heavyweight Championship gewonnen und sollte die dann offensichtlich abgeben, wenn er im Oktober 97 seinen WCW-Vertrag antreten würde. Soweit die Vorgeschichte. Er hatte die Championship, er wollte aufhören, sie wollten ihm die Championship abnehmen und er hat gesagt, kommt drauf an. Denn Bret Hart sollte diese Championship an niemand anderen verlieren als Shawn Michaels. Allerdings hat Hart sich dagegen ausgesprochen, den Titel an Shawn Michaels verlieren zu wollen. Und das hatte, je nachdem, wen man fragt, verschiedene Gründe. Ich versuche das hier aber mal so ein bisschen aufzuschlüsseln. Zum einen hatten Hart und Michaels halt auch abseits des Ringes, also legit Beef miteinander. Die konnten sich nicht leiden. Fakt. Die kamen aus komplett unterschiedlichen Hintergründen, die hatten komplett unterschiedliche Lebensrealitäten und Herangehensweisen an sowohl den Sport des Professional Wrestlings als auch so alles andere. Ja. Bret Hart war so auch einfach so als Mensch, so ein lieber Familienvater-Mensch-Typ, kind of guy. Shawn Michaels war halt eher so der Rockstar kind of guy und deren Lebensentwürfe haben einfach nicht zusammengepasst. Das ist jetzt die, glaube ich, die diplomatischste Art, wie man das ausdrücken kann. Dann gibt es noch den einen Punkt, dass Michaels eben auch ein Mitglied dieser besagten Clique, also dieser Arschloch-Fraktion im Lockerroom der WWF war und Hart und eine Gruppe anderer Menschen, die auch nicht besonders gut leiden konnte und eben ein Zeichen setzen wollte, indem man sagte, nee, gegen die Idioten verliere ich nicht, die haben eh zu viel Backstage-Influence, das geht mir auf den Keks. Andere Quellen wiederum sagen, denn Michaels hätte damals gesagt, er würde nie gegen Hart verlieren, also nie clean, in irgendeinem Interview. Daraufhin hätte sich Hart gedacht, hä, was ist denn das für ein Hurensohn? Den verliere ich jetzt auch nicht gegen den. Dann sagen andere, es liegt daran, dass Michaels mangelnden Respekt für Kanada und für die kanadische Flagge gehabt hatte. Der hat dann auch sich manchmal so die kanadische Flagge so durch den Schritt gezogen und irgendwie und sich damit die Nase geputzt oder weiß ich nicht, drauf rumgetanzt, all so ein Scheiß. Und das hätte Bret Hart als Kanadier eben aufgeregt. Shawn Michaels behauptet, das hätte Bret Hart ihm selber vorgeschlagen, damit er ordentlich Heat bekommt in Kanada. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich ist, dass all diese Faktoren irgendwie zusammenspielten. Michaels und Hart hatten halt eben Privatstress miteinander. Und Hart hat sich gedacht, nein, ich möchte nicht, dazu muss man sagen, dieses Match bei Survivor Series am 9. November 97 war halt auch noch in Kanada. Und Bret Hart sagte dann auch noch, nein, ich möchte nicht bei diesem Match gegen Shawn Michaels meinen Titel verlieren. Er einigte sich aber mit Vince McMahon eigentlich darauf, dass er am nächsten Tag bei der Raw-Ausgabe aus Montreal seinen Titel abgibt und eine Abschiedsrede hält und sagt, so, ich bin's, Bret Hart, tschüss, war schön mit euch, hier ist der Titel, ich gehe jetzt. Dazu hat McMahon gesagt, na gut, machen wir so, läuft, wunderbar. Der Plan war, Titelmatch Bret Hart gegen Shawn Michaels, Survivor Series 97. Und das Ganze hätte in einer Disqualifikation enden sollen, sodass Hart eben den Titel behält, aber auch das Match nicht unbedingt gewinnen muss. Also so eine Art von, wie kriegen wir das hin, dass wir das irgendwie, ne, so, wie man das halt manchmal so macht. Vince McMahon hatte jedoch große Angst, dass sich so ein Vorfall wie mit Alundra Blaze noch einmal wiederholen könnte. Eine kurze Erinnerung, Alundra Blaze war die damalige WWF Women's Championess, die zu WCW kam, ihren Championship-Gürtel mitbrachte und den vor den Augen des WCW-Live-Publikums in den Mülleimer warf. So. Dieser Vorfall hat halt nicht so große Wellen geschlagen, wie im Nachhinein immer gerne behauptet wird. Aber mit Bret Hart, der nichts anderes als den World Title in den Mülleimer schmeißt, wäre das eine ganz andere Nummer gewesen. Wer jetzt in den Plan von Vince McMahon eingeweiht war, das ist heute sehr schwer zu rekonstruieren. Fakt ist aber, dass alle Leute das von sich wegschieben. Vince McMahon kann das nicht von sich wegschieben, der ist eindeutig beteiligt. Aber ob jetzt Shawn Michaels genau wusste, was da passiert, der sagt immer wieder, nein, ich hatte gar keine Ahnung, was passiert. Wer da noch so Ahnung hatte, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall passierte in diesem Titelmatch Folgendes. Der berühmte Montreal Screwjob. Um den Ring herum befand sich schon vor Beginn des Matches unglaublich viel WWF-Personal. Das war jetzt offiziell wegen der persönlichen Spannung zwischen Bret Hart und Shawn Michaels, damit, wenn die plötzlich aufeinander losgehen sollten, also man hat das Storyline-mäßig erklärt, aber es war schon ein bisschen weird. Als das Match sich seinem Höhepunkt und Ende entgegenneigte, nahm Shawn Michaels Bret Hart in den Sharpshooter. Immerhin sein eigener Finishing- und Submission-Move, also Bret Harts eigener Finishing- und Submission-Move. Und obwohl Hart nicht abklopfte, gab der Referee Earl Hebner das Signal zum Läuten der Ringglocke. McMahon selbst brüllte dann den Timekeeper, der die Ringglocke schlägt, quasi laut an, Ring the fucking bell! Und die Glocke ertönte. Michaels Musik wurde gespielt und er wurde als neuer WWF-Champion verkündet. Was dann folgte, war eine wilde Flucht seitens McMahons, Hebners und Michaels, die vor allem in Rage geraten und Bret Hart davonliefen, der seine Wut am Backstage-Equipment ausließ. Verständlich, der gute Mann hat gerade ein Wrestling-Match verloren, das er nicht hätte verlieren dürfen, verlieren sollen und von dem man ihm gesagt hat, dass er es auch nicht verliert. In seiner Heimat. Mit seinem eigenen Finishing-Move.
Bam!
Der wurde also ganz hart gefickt.
Yes! Yes! Yes!
mit so einem rostigen Stahlpfosten quasi. Einmal quer.
So. Aua, aua, aua.
Oh ja. Und der gute Mann war auch vollkommen außer sich. Sein Bruder Owen Hart und sein Schwager
Jim
Neidhart, genau, kamen auch direkt raus und haben ihn ein bisschen zu beruhigen versucht. Und das hat so lala funktioniert. Und am Ende der Show, da war die Übertragung schon längst vorbei, hat er dann doch nochmal ins Publikum gelächelt. Und da gibt es so, und dann hat er einmal so WCW gezeichnet in die Luft und ein Herz gemalt und ist gegangen. Diese Aktion, also dieser Screwjob, wie das dann heißt, war dermaßen kontrovers, dass selbst 1997 das Internet explodierte. Die Fans, die live dabei waren, verstanden sofort, dass das nicht geskriptet sein konnte. Dafür war das alles viel zu abgefahren. McMahon hatte danach ordentlich Stress mit seinen eigenen Wrestlern. Noch am selben Abend, an dem sich McMahon dann nach dieser ganzen Geschichte in sein Büro einschloss, hämmerte ein sichtlich angepisster Mark Calloway, oder besser bekannt als The Undertaker, an eben jener Bürotür und verlangte, dass sich McMahon bei Hart entschuldigte. Also, da klopft dann so ein 2-Meter-Mann an deine Tür und sagt, entschuldige dich. Aber, entschuldige dich jetzt.
Hat übrigens nicht funktioniert. Bret Hart hat bei der Konfrontation, die er mit Vince McMahon noch hatte, den guten Chairman volles Brett eins aufs Maul gehauen. Knockout, wenn man der Legende glauben darf.
Also die Geschichte ist wohl wie folgt, das ist eigentlich eine schöne Anekdote, die kann man hier tatsächlich mal erzählen. McMahon ist wohl zu Bret Hart in die Umkleide gekommen, der gerade mit dem Duschen fertig war und irgendwie und sich gerade fertig machte zu gehen. Und wollte irgendwie mit ihm reden. Dann, so sagt diese Anekdote, habe Bret Hart ihm gesagt, geh jetzt oder du kriegst auf die Schnauze. Vince McMahon ist nicht gegangen, hat noch 2 Sätze gesagt und Bret Hart sagte, gut, kriegst auf die Schnauze. Und hat ihm halt auf die Schnauze gehauen. Der kriegte dann ein blaues Auge, der gute Vince McMahon, und hat sich den Knöchel verstaucht. Bret Hart erzählt das wie folgt. Bret Hart erzählt, die Kraft seines Schlages wäre so groß gewesen, dass er Vince McMahon von den Füßen geholt hätte und beim Landen hätte sich der den Knöchel verstaucht. Vince McMahon erzählt, er wäre einfach umgekippt und hätte sich da den Knöchel verstaucht. Das hätte überhaupt nichts damit zu tun gehabt, dass er, aber naja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall hat Bret Hart dem Dude einfach mal legit ins Gesicht gehauen. Ganz ehrlich, kann ich total gut nachvollziehen. Er hat ihn ja auch gewarnt. Und McMahon hat tatsächlich auch nichts gemacht. Er hat sich nicht gewehrt, der wusste, dass er Scheiße gebaut hat. Und als Bret Hart ihn gefragt hat, in demselben Zusammenhang, sag mal, du Arsch, wie sieht denn das aus? Hast du jetzt vor, mich auch nicht mehr zu bezahlen für meine letzten Auftritte? Nein, nein, du kriegst dein Geld, sagte der blauäugige McMahon. Der hatte ja auch bekommen, was er wollte. Viele Wrestler in der WWF waren so aufgebracht und haben halt einfach komplett Vertrauen in ihren Boss verloren. Denn ich meine, klar, wenn du davon ausgehen musst, dass dein Chef da Wrestling-Matches wieder deines Wissens so enden lässt, wie er möchte, dann möchte keiner mehr für den in den Ring steigen. Manche kündigten sogar an, tatsächlich in den Streik zu treten oder die Shows zu boykottieren. Der Einzige, der das wirklich gemacht hat, war Mick Foley und zwar für ganze 24 Stunden. Vince McMahon hat sich mit dieser ganzen Geschichte, bei der er eigentlich nur verhindern wollte, dass einer seiner Topstars den Gürtel mit nach Georgia nimmt quasi und da irgendwie Shenanigans damit treibt, sich so massiv ins Bein geschossen und das Backstage-Klima in der WWF, beziehungsweise naja, das Company-Klima in der WWF war wahrscheinlich selten schlechter. Die WCW auf der anderen Seite hatte nun mit Bret Hart und anderen, Hogan, Randy Savage und so weiter, die größten Namen im Wrestling und baute ihr Kontingent weiter auf. Die hatten halt dann die Cruiserweights, die waren zwar nie so wirklich der Fokus dieser ganzen Geschichte, aber die haben das Produkt ganz schön abgerundet, indem sie halt so Elemente des Lucha Libre und des japanischen Wrestling eingebaut haben. Außerdem ist, und das muss man, finde ich, an dieser Stelle mal kurz erwähnen, die WCW Cruiserweight Division der Stepping Stone, also der Anfangspunkt für super viele heutige Größen des Sports gewesen. Unter anderem Chris Jericho und Rey Mysterio, mittlerweile so richtige Household Names. Gerade Rey Mysterio, ne, kennt man sehr gut. Chris Jericho arbeitet gerade ganz aktiv an seiner eigenen Legende. Wir befinden uns immer noch im Jahre 1997. Mittlerweile bei WCW Starrcade, das größte Event der Promotion im Jahr 1997. Das war das am besten verkaufte Pay-Per-View in der Geschichte der Company. Teils auch wegen des Main Events. Hulk Hogan als Anführer der New World Order, der NWO, diesem Bösewicht-Stable, trat halt gegen Sting an. Sting war da so ein Vigilante, also so ein, ja, wie sagt man das denn? Wie sagt man das auf Deutsch? Was ist denn ein Vigilante auf Deutsch?
Ein Rächer.
Ein Rächer. Der gesichtsbemalte Rächer. Stecher. Sting war bis vor einer ganzen Weile noch so ein Dude gewesen, der hatte so ein Surfer-Gimmick und der war irgendwie ganz witzig und hatte so buntes Face-Paint und sah so ein bisschen aus wie so Happy-Go-Lucky, weiß ich nicht. Und dann inspiriert von dem 1994er Film The Crow, an dieser Stelle deutliche Watch-Empfehlung, ein absolut witziger, also witzig nicht, aber absolut wichtiger Film, sollte man mal gesehen haben, aber das ist ein anderes Thema. kam Sting dann wieder mit so einem schwarz-weißen Corpse-Paint-artigen Face-Paint und war jetzt ein ganz stiller Charakter. Also Sting sprach auch gar nicht mehr wirklich und kam dann von der Decke in die Arena abgeseilt und fing an, das WCW-Roster so zu testen. Der kam dann mit einem Baseballschläger in den Ring, hat irgendwelche Wrestler rausgeholt und hat die so lange gestupst, bis sie irgendwann pissig waren. Dann hat er denen einen Baseballschläger in die Hand gedrückt und hat sich mit dem Rücken zu denen hingedreht. Und wenn sie ihn nicht vermöbelt haben, hat er denen den Baseballschläger wieder abgenommen, anerkennend genickt und ist gegangen.
So cool.
Ja, irgendwie, weiß ich nicht.
Ist schon nice.
Ist ganz witzig. Ist quasi so dieses, ich prüfe jetzt, ob du cool bist oder nicht. Ah, du bist gut. Wir haben keinen Stress miteinander. Und die Leute, mit denen er Stress hatte, die haben halt auch richtig Stress gehabt. Vor allem halt die NWO. Das war halt die große, große Storyline. Sting, der Dude, der jetzt die bösen, bösen Heels endlich mal zur Justice bringt. Übrigens, deswegen sollte man The Crow geguckt haben. Wenn man den Film kennt, ergibt das auch von der Storyline tatsächlich relativ Sinn. Der Typ, der da wiederkommt, ist quasi so ein Untoter, der nicht kaputt gehen kann. Und der bringt dann halt auch so eine komplette kriminelle Organisation zum Einstürzen, weil er kann halt. Das wäre jetzt effektiv die Kulminanz gewesen, die NWO gegen Sting, und am Ende muss irgendein klarer Sieger raus. Das Match allerdings endete völlig weird. Nachdem zunächst Hogan den Stinger dominierte und nach einem Legdrop gepinnt hat, betrat Bret Hart die Arena und verkündete, der Referee, der ja ein Sympathisant der NWO sei, also was storyline-mäßig auch hinhaut, hätte zu schnell gezählt. Hier ist ein Problem. Wer sich das Match nochmal anguckt, wird feststellen, hat er gar nicht. Hätte er aber wohl tun sollen, aber hat er wohl nicht gemacht. Das führt jetzt dazu, dass sich Bret Hart hier in dieser Situation schon mal als totaler Idiot verkauft, denn er kommt da rein und sagt, nee, das war ein Fast Count. Und alle in der Arena so, nein, eigentlich war das ein ganz normaler Count. Doch, das war ein Fast Count. Wir machen das jetzt nochmal. Und das Match solle jetzt neu starten und Hart wäre jetzt der neue Referee. Ja, okay. Nun hatte Sting bald die Oberhand und nahm schließlich Hogan ins sogenannte Scorpion Deathlock. Kaum hatte er das getan, signalisierte Hart das Matchende. Wem das jetzt bekannt vorkommt, ja, das war eine direkte und ziemlich platte Referenz des Montreal Screwjobs. Diesmal jedoch eben offensichtlich gescriptet. Was das entscheidende Main Event werden sollte, das die NWO Storyline zu einem glorreichen Finale brachte, wurde so ein lascher Abklatsch einer realen Kontroverse, die die NWO Storyline unnötig in die Länge zog und Sting als Babyface in dieser Situation, der ja vorher so extrem cool aufgetreten ist, vollkommen entwertete. Ich meine, der hat eigentlich, und das muss man sich jetzt mal zur Gemüte führen, dieses Match gegen Hogan relativ schnell clean verloren. Fakt. Weil der Fast Count, der da hätte sein sollen, nicht da war. Dann kam Bret Hart rein und hat quasi in effektiv Heel-Mechanik gesagt, nein, das war falsch, ich mach das jetzt nochmal als Referee. Und dann haben sie daraus einen Abklatsch vom Screwjob gemacht. Das heißt, Sting als Babyface gegen die böse Heel-Fraktion hat sich nicht selber profilieren können und hat dieses Match überhaupt nicht aus eigener Kraft gewonnen. Gar nicht. Überhaupt null. Schade. Das könnte man jetzt so sehen, das wäre symptomatisch und das ist es im Endeffekt auch für den bald folgenden Abstieg der WCW.
Denn dieser Abstieg folgte eigentlich unmittelbar in den Monaten nach Starrcade 97, also ab 1998 fing der Status von der WCW mächtig an zu bröckeln. Jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich, deshalb versuche ich das mal so strukturiert wie möglich vorzutragen. Meanwhile, in der WWF gab es einen neuen Superstar. Dieser Superstar hieß Stone Cold Steve Austin. Der hatte Shawn Michaels bei WrestleMania 97 unlängst bezwungen, war WWF Champion und lieferte sich eine aufkommende Fehde mit niemand Geringerem als dem Besitzer der WWF selber, nämlich Vince McMahon. Da gab es verschiedene Heels, die stellvertretend für McMahon in den Ring stiegen. Der wrestelte auch selber mal. Das war unterhaltsam und begann immer mehr an Fahrt zu gewinnen. Aber Austin war nicht der einzige Star in der WWF. Man konnte generell über die Promotion sagen, dass Vince McMahon gezwungenermaßen, es waren ja schließlich alle weg, die er vorher etabliert hatte, neue Stars aus dem Boden stampfte. Da gab es eine Gruppierung, die hieß D-Generation X. Am Anfang noch mit Shawn Michaels, Triple H, China und später dann noch Akquisitionen wie X-Pac und Billy Gunn und Road Dogg. Also es kamen neue Gesichter. Und das Ganze machte die WWF wieder interessant. Wahrscheinlich wäre das alles irrelevant gewesen, wenn Starrcade 97 ein toller Erfolg gewesen wäre und man Sting irgendwie toll eingebunden hätte, genauso wie Bret Hart. Aber da kommen wir zum nächsten Faktor. Bret Hart war jetzt in der WCW und die Verantwortlichen dort hatten auch nach eigenen Angaben von Bret Hart keine Ahnung, was sie mit so einem großen Namen vernünftig machen sollen. Denn die Top-Storyline der NWO und Sting hatte ja während der gesamten Zeit keinerlei Verbindung zu Hart gehabt. Nie. Man brachte den jetzt als kompletten Fremdkörper rein und der hatte da effektiv nichts zu suchen. Vielleicht hätte man einfach noch ein bisschen warten sollen, bis man Bret Hart einbindet. Vielleicht hätte er eine Einsteigerfehde gegen jemanden haben sollen, der nichts mit der NWO zu tun hat. Vielleicht ein anderer Heel. Und man hätte das Ding einfach seine Geschichte zu Ende wresteln lassen sollen mit Hulk Hogan. Hat man nicht gemacht, das Ganze endete im Chaos. Einen Monat später fand nämlich der Pay-Per-View Super Brawl statt. Man bewarb das mit Hogan gegen Sting Teil 2. Und hier besiegt das Ding Hulk Hogan dann auch wieder. Und ich glaube, er gewann den Titel zurück. Er war nicht Champion zu dem Zeitpunkt. Allerdings, wie gewann er diesen Titel zurück? Nach einer Interference, wie das in den Folgemonaten immer so sein sollte, der NWO, die nämlich, als es einen Referee-Bump gab, als der Referee K.O. gegen Sting attackierten, aber das NWO-Mitglied Randy Savage wandte sich plötzlich gegen Hulk Hogan, attackierte ihn mit einer Sprühdose und daraufhin konnte Sting Hulk Hogan pinnen und seinen Titel verteidigen. Man sieht also schon, worauf das hinauslief. Der Triumph von Sting konnte nicht gefeiert werden. Sting wurde kein Superstar, hatte wieder einen komischen Sieg errungen, der ein bisschen verdorben war. Er hatte Hulk Hogan nicht aus eigener Kraft besiegt. Er war kein Superstar. Also die Geschichte seiner Karriere, immer kurz vorm Durchbruch, wird Sting irgendwie geschmälert in seiner Star-Präsenz. Und worauf lief das Ganze hinaus? Richtig, einen Monat später bezwang Randy Savage Sting. Zwei Monate später bezwang Randy Savage Sting dann um seinen Titel. Und bereits ein Pay-Per-View zuvor hatte Randy Savage Hulk Hogan im Main-Event besiegt. Und Sting war als World Champion nur im Semi-Main-Event ein Match davor. War also nicht der große Superstar, den man sich erhofft hatte, nachdem er die NWO ein Jahr lang systematisch auseinandergenommen und verprügelt hatte. Merkwürdig, sinnfrei, hatte die Fans ganz schön sauer gemacht. Also, auf der einen Seite haben wir die neuen Stars der WWF, die aus dem Boden sprießen wie Pilze. Auf der anderen Seite verkackt WCW gerade glorreich, den neuen Superstar Sting zu etablieren und setzt lieber auf alte Gesichter wie zum Beispiel Macho Man Randy Savage und natürlich den ewig währenden Hulk Hogan. Aber noch eine ganze Reihe anderer Dinge warteten am Horizont auf WCW. Unter anderem eine neue TV-Show, WCW Thunder. Ebenfalls live, ab Januar 1998 ausgestrahlt und eine zusätzliche Content-Belastung für WCW. Man hatte nun also mehr Stunden TV zu füllen, als einem lieb war. Dann wurde Nitro auch auf 3 Stunden erweitert und das Chaos war perfekt. Zu dem Zeitpunkt hatte man ungefähr 260 Wrestler unter Vertrag. Es gab allerdings mehrere Episoden, wo nur 20 davon zum Einsatz kamen und die anderen alle auf der Gehaltsliste standen, abkassierten, aber nicht wirklich zum Einsatz kamen. Gut, die haben sich sicherlich gefreut, dass sie das Geld auch so kriegen, aber letztendlich entstanden da immense Kosten und WCW musste genauso erfolgreich sein, wie sie es zum Glück zu dem Zeitpunkt noch waren, sonst wäre das schon schwierig geworden. Bret Hart war in der Folge ein glorifizierter Mid-Carder, der gewann den World Title erst wesentlich später, als es nach seinem Debüt eigentlich absehbar gewesen wäre. Man wusste einfach nichts mit ihm anzufangen und das bunte, sehr engellastige gewordene WCW, was ich sehr von dem technischen Wrestling der Südstaaten, was wir in der ersten Folge angesprochen haben, mit inzwischen Unterschied, war nichts für Bret Hart. Er hatte zwar einige gute Matches und einige gute Fäden, aber er passte nicht in das Produkt. Man konnte ihn nicht in die NWO integrieren, da passte er nicht rein. Das gefeierte Babyface war ja irgendwie auch nicht nach diesem komischen Screwjob-Debüt. Also, da war jemand mit sehr viel Gehalt, mit sehr viel Potenzial, aber man wusste das nicht auszunutzen, man wusste der WWF nicht den letzten Rest zu geben. Das setzte sich auch fort. Aber auch Bret Hart selber war einfach nicht so motiviert, wie er noch zu WWF-Zeiten gewesen war. Er merkte, dass WCW nichts für ihn war und man sagt ihm nach, dass er einfach auch kaputt war nach diesem Screwjob, gebrochen. Und bis heute wirkt er auch wie ein sehr bitterer, trauriger Mann, der seinem Status in der Wrestling-Welt ein bisschen nachweint. 1998 entschied man sich des Weiteren, einen neuen Superstar zu schaffen, der nicht Bret Hart hieß. Er hieß Bill Goldberg. Ein glatzköpfiger Badass, der gegen niemanden verlor und einen fake, inflationär aufgeblähten Undefeated Streak in den TV-Shows aufbaute. Also man fing dann an, noch House-Shows dazu zu zählen, aber auch das übertrieb man. Irgendwann landete er bei über 200 Und ja, letztendlich war Bill Goldberg eigentlich nur ein Versuch, Steve Austins Erfolg als glatzköpfiges Badass bei Monday Night Raw, den Konkurrenzsender, der langsam wieder an Dampf gewann, zu kopieren. Man wollte sein eigenes Badass schaffen, man schaffte das auch. Bill Goldberg, ein athletischer Ex-NFL-Spieler, wurde also mit Gegnern gefüttert, er hat alles zerwalzt, er wurde auch langsam aufgebaut, so ist er also nicht direkt in Main Event geschmissen. Erst gewann er zum Beispiel den Midcard-Titel, die United States Championship, dann kämpfte er sich langsam vor, aber letztendlich war er auch die letzte Hoffnung, die irgendwann noch blieb, denn das Programm war abgesehen von Goldberg wirklich sehr chaotisch geworden. 3 Monate nach Starrcade traten zum Beispiel Sting und The Giant, auch bekannt als Big Show, in einem Match gegeneinander an, bei dem es darum ging, wer von beiden die volle Kontrolle über die Tag Team Championships bekäme, die sie allerdings eigentlich zusammenhielten. Heißt, wer ist der alleinige Tag Team Champions? Ein Champion einer Division, die immer 2 Leute in einem Team beinhaltet, da werden direkt logisch-rationale Diskrepanzen offenbar. Also das fing damals schon an, chaotisch zu werden. Dann akkumulierten sich 98 auch immer mehr die organisatorischen Fauxpas von WCW. So gab man unter anderem, als Goldberg dann über Monate, über ein halbes Jahr seine Siege aufgebaut hatte, das Match gegen Hulk Hogan im Free-TV-Preis, um den Ratingskampf gegen die WWF zu gewinnen. Das gewann man dann auch in diesem Abend, aber natürlich hätte ein Pay-Per-View mit noch längerem Aufbau gegen Hollywood Hulk Hogan und also von Goldberg gegen Hollywood Hulk Hogan eine wesentlich größere Gewinnsumme gebracht und sehr viele Pay-Per-View-Buys. Das hätte sich wirklich viel mehr gelohnt, hat auch Vince McMahon im Nachhinein zugegeben, dass er davor ein bisschen Angst hatte. Stattdessen war das dann ein Free-TV-Match. Goldberg gewann den World-Title und sein Undefeated-Streak setzte sich fort. Es ging ihm aber irgendwann auch die Gegner aus. Es wurde schwieriger und schwieriger, den Ratingskampf gegen die junge Generation der WWF und das Moniker des Attitude Era Labels der WWF zu gewinnen. Das gelang letztendlich nur noch dadurch, dass man die Four Horsemen mal wieder reformierte. Ric Flair feierte eine emotionale Rückkehr zur WCW, nachdem er eine längere Zeit durch einen Konflikt mit Eric Bischoff nicht mehr im Programm gewesen war. Da war das nochmal so ein bisschen so. Aber dann geschah es zum Beispiel auch bei Halloween Havoc am 25. Oktober 98, dass ein sehr begehrtes Match, also ein sehr heiß herbeigesehntes Match zwischen den beiden, ja, einzig neuen Stars der WCW, nämlich Goldberg und Diamond Dallas Page, das Titelmatch um die WCW Championship, nicht im Pay-Per-View enthalten war. Warum? Was war passiert? Rick Steiner und Buff Bagwell hatten zu lange gegen Scott Steiner und The Giant gewrestelt und die Zeit war einfach um. Bill Goldberg hatte dazu noch einen sehr elaborierten Entrance und so kam es dazu, dass Millionen Leute am nächsten Tag bei Nitro dieses Match for free sehen durften, aber die Pay-Per-View-Leute, die den Event gekauft hatten, viel Geld dafür ausgegeben hatten, dieses lang ersehnte Match, was übrigens auch sehr gut war, eines der besten Matches in Goldbergs Karriere zu sehen, wurden enttäuscht und man musste um 11 Uhr einfach, ja, abschalten, nachdem man gerade 3 Minuten von diesem Match gesehen hatte. Solche Fauxpas dürfen natürlich nicht passieren und das summierte sich. Man war überfordert, ein Produkt zu gestalten, was sowohl WCW Thunder füllt, als auch Monday Nitro. Und das Produkt wurde, wie ich gerade dann schon an diesem Tag-Team-Match-Beispiel erwähnt habe, durch diesen organisatorischen Aufwand auch in kreativer Hinsicht immer diffuser. Um die großen Kosten zu kompensieren, ging man ganz nervige Werbedeals ein, die man dann ständig in den Shows unterbrachte. Das ging den Fans auch auf den Sack und so guckten die sich dann lieber die Attitude Era beim Konkurrenz Produkt der WWF an, mit Austin und auch einem aufsteigenden The Rock, der immer populärer wurde. Und so häufte sich das und 98 ging sehr turbulent zu Ende, nämlich bei der Veranstaltung Starrcade. Goldberg hatte immer noch seinen Undefeated Streak und dieser Undefeated Streak war das Mittel, mit dem er die Fans zog. Die Fans wollten wissen, wer ist als nächstes dran. Sein Motto war ja auch, who's next? Wen wird er als nächstes umhauen? Inzwischen war die NWO gespalten in 2 Fraktionen. Die gab es immer noch. Es gab das NWO Hollywood. Da gehörten die Freunde von Hollywood Hulk Hogan sowie der selbst natürlich dazu. Und NWO Wolfpack. Das war eine Fraktion um Kevin Nash und Scott Hall und Konsorten. Besagter Kevin Nash trat bei Starrcade. Starrcade ist übrigens das WrestleMania-Äquivalent von WCW gewesen. Gegen Bill Goldberg an in einem World Title Match. Und schockierenderweise gewann Kevin Nash plötzlich gegen Goldberg. Was war passiert? Sein Kumpane Scott Hall trat verkleidet als Security-Beamter in den Ring und taserte Bill Goldberg mit einer Stun-Gun. Dann fiel Goldberg um und natürlich nach einer Jackknife-Powerbomb von Kevin Nash war da nichts anderes mehr logisch, als dass der Ringrichter tatsächlich bis 3 zählte. Und bombardiert von Ladungen von Müll hob Kevin Nash den World-Title hoch und war neuer Champion, hatte den Undefeated Streak beendet. Das, was man allerdings dazu sagen muss, ist, dass Kevin Nash zu diesem Zeitraum der Booker der Shows war. Er hatte sich selber dazu geschrieben, sich selber dazu bestimmt, diesen Undefeated Streak mit dem großen, prestigeträchtigen Goldberg als Titelträger zu besiegen und dieses Kompliment für seine Karriere einzuheimsen.
Bullshit.
Ganz genau. Und natürlich schadete das auch Goldberg immens. Der hatte nun das Einzige, was ihn so krass ausgezeichnet hatte, nämlich sein Undefeated Streak verloren. Und das war den Fans natürlich gar nicht recht. Das war im Dezember 98. Eine weitere Zeitmarke, die wir uns im Kopf behalten müssen, folgte wenige Wochen später. Und zwar am 4. Januar 1999. 1999 sollte ein sehr schicksalhaftes Jahr für die WCW werden, noch mehr als es 98 war. Was dort passierte, war der Vorfall, der als Fingerpoke of Doom in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Man hatte den Daughter Dome in Atlanta gebucht, das war so die Heimat von WCW, und hat es beworben mit einem Rematch zwischen Nash und Goldberg, direkt nach Starrcade. Es wäre so, wie wäre, wenn in der Raw-Ausgabe nach WrestleMania das Main Event einfach nochmal wiederholt würde. Als Ergebnis davon war dieser Dome mit 40.000 Leuten ausverkauft. Legitim, ein Riesendraw. Was dann aber passierte war, dass mit einer Bullshit-kreativen Erklärung Goldberg aus dem Match gestrichen wurde und stattdessen Hollywood Hulk Hogan gegen Kevin Nash antrat. Die Fans dachten sich, oh krass, hier, Anführer von NWO Wolfpack gegen NWO Hollywood. Gut, nehmen wir, ist zwar nicht Goldberg, aber immerhin. Was dann aber passierte war, dass Hogan einen Schlag gegen Nash fakte und ihm stattdessen dann mit dem Zeigefinger gegen die Brust drückte. Kevin Nash fiel theatralisch zu Boden, also immer noch World Champion Kevin Nash, und Hulk Hogan pinnte ihn 1, 2, 3 mit dem Fuß auf der Brust und wurde neuer World Champion. Daraufhin umarmten sich die beiden und siehe da, die NWO wurde als Einheit wiedergeformt. Wolfpack und Hollywood vereinigten sich zu NWO Elite. Das gefiel den Fans natürlich gar nicht, man hatte sie effektiv verarscht, falsch beworben, false advertising, ein Riesenproblem, und das schadete der Glaubwürdigkeit der WCW dauerhaft. Ab diesem Zeitpunkt fingen auch die Publikumszahlen an zu sinken, weil man der Werbung einfach nicht mehr glaubte. Man wusste ja nicht mehr, ob das, was die WCW wirklich bewirbt, auch letztendlich stattfindet. Und so, ja, hatte man seine eigene schicksalshafte Untergangsszenerie eingeleitet. Übrigens, in der gleichen Episode verkündete Tony Schiavone, der Kommentator, schelmhaft, ja, während wir ein richtiges Main-Event haben, nämlich Goldberg gegen Kevin Nash, stellt euch vor, was bei Raw passiert, dieser Dulli Mankind gewinnt im Main-Event den Titel, den World Title. Daraufhin dachten sich 300.000 Zuschauer, geil, will ich sehen, wechselten von WCW Monday Nitro zu Raw und Raw gewann an diesem Abend die Ratings und sollte sie nie mehr verlieren. Ja, nach einem weiterhin kreativen, absoluten Desasterjahr 1999, ich könnte jetzt noch Geschichten erzählen vom zurückgebrachten Ultimate Warrior, der ein absolut gruseliges Match gegen Hollywood Hulk Hogan bestritt, 98, was als einer der schlechtesten Mainstream-Matches aller Zeiten, vor allem auf Pay-Per-View, in die Geschichte einging, ja, landete man beim tiefsten Punkt der Tiefpunkte, beim tiefsten Tiefpunkt aller Tiefpunkte, die es jemals in der Geschichte der Wrestling-Tiefpunkte gab, und dieser Tiefpunkt trug den Namen Vince Russo. Wer ist Vince Russo? Vince Russo ist ein Mensch aus New York mit reger Fantasie, der über sehr viele Umwege vom Videobuster, so heißt der Laden, Blockbuster, Videotape-Laden, irgendwie in die Kreativabteilung von Wrestling rutschte. Er vermarktete sich selber stets als das Gehirn hinter der Attitude Era, da er sehr viele trashige Einfälle hatten, die eigentlich aber ganz gut in die Szenerie von Pro Wrestling reinpassten. Er, zusammen mit seinem Kollegen Ed Ferrara, wurde er dann eingestellt, als Eric Bischoff unerwarteterweise von einem Konsortium der WCW aussortiert wurde, als kreativer Chef und als Vice President.
Das ist übrigens das Positivste, was man über Vince Russo so sagen kann.
Ja, Vince Russos verrückte Ideen nahmen in der Folge die absolute Überhand. Es sprengt absolut den Zeitrahmen dieses Podcasts, sie auch nur annähernd alle aufzuzählen. Allerdings ist ein gutes Beispiel, dass Vince Russo es für gute Ideen hielt, mexikanische Wrestler in einem Piñata on a Pole Match antreten zu lassen, wo also eine Piñata über dem Ring baumelte und wer sie zuerst runterholte und kaputt schlug, der gewann. Vielleicht ein bisschen rassistisch, auch schon im Jahre 1999. Dann hatte er die tolle Idee, die NWO als NWO 2000 wiederzubeleben. Mit den Anführern Jeff Jarrett und Bret Hart. War auch nicht so toll. Dann hatte er die tolle Idee, diesen Jim Ross, den Kommentator von Monday Night Raw, mag ich nicht. Wir kreieren mal einen Charakter, der ihn und seine unheilbare Krankheit Bell's Palsy auf den Arm nimmt, nennen ihn Oklahoma und lassen ihn von Ed Ferrara spielen. Das hatte so schlechten Geschmack, dass er sich danach eindrücklich entschuldigen musste, auch bei seinem eigenen Roster, weil Jim Ross einer der liebsten Menschen im Wrestling-Business ist und auch sehr weitreichenden Einfluss bei WCW noch hatte als Sympathisant. Dann ging es immer schlimmer weiter. Hatte er eine Vorliebe für den UFC-Fighter, UFC war damals gerade aufgekommen als Mixed Martial Arts Promotion, Tank Abbott. Tank Abbott, Tank heißt ja Panzer, sah tatsächlich aus wie ein menschlicher Panzer, allerdings eher aus Gummi bzw. aus Fett. Der Mann war einfach nur ziemlich groß, ziemlich fett, hatte einen Spitzbart, kurze Haare, war so charismatisch wie ein Ringpfosten und hatte aber einfach den Ruf, ein legitimer Fighter zu sein. Dadurch fand ihn Vince Russo toll und wollte ihn unbedingt zum WCW World Champion machen, wenn man den Gerüchten glauben wollte. Das war dann zu viel des Guten. Nach dieser Geschichte mit Tank Abbott wurde er dann zusammen mit Ed Ferrara entlassen und Kevin Sullivan, der schon zuvor einmal Booker gewesen war, wurde als neuer Booker eingestellt. Der versuchte, seinen Roster zu besänftigen und gab einem ganz jungen Wrestler den World Title, nämlich Chris Benoit. Der hatte allerdings im Januar 2000, da sind wir inzwischen auch keinen Bock mehr auf die Company, und kündigte als World Champion seinen Vertrag. Tja, hat wohl nicht geklappt. Lag vielleicht aber auch daran, dass Benoit inzwischen mit der Ex-Frau von Kevin Sullivan zusammen war, verheiratet war und die sich einfach nicht so gut verstanden. Der nahm dann noch seine Freunde Eddie Guerrero, Dean Malenko und Perry Saturn mit zur WWF und die Jungen verließen in Massen die WCW. Im April 2000 wurde es dann noch schlimmer, denn Vince Russo kehrte zurück. So eine Scheiße. Dieses Mal zusammen mit Eric Bischoff. Man hoffte, dass die beiden sich irgendwie zusammenraufen könnten und Eric Bischoff als Filter für Vince Russo agieren könnte. Das sollte man in der Zukunft nochmal unter anderen Umständen versuchen. Dazu kommen wir noch. Unerwarteterweise funktioniert es nicht.
Wieso unerwarteterweise?
Das war Ironie.
Ach so.
Tatsächlich wurden zu diesem Zeitpunkt nämlich einfach alle Angles, alle Storylines, alles, was man bisher im Programm gesehen hatte, angehalten und neu gestartet. Man sagte, wir restarten WCW einfach auf neuem Blatt. Was war die erste tolle Idee dafür? Eric Bischoff und Vince Russo wurden On-Screen-Charaktere mal wieder, vor allem Vince Russo, und verkauften sich dafür als Vertreter der jungen Generation, die The New Blood genannt wurde. Diese kämpften gegen den Millionaires Club, der aus den alten, hochbezahlten und etablierten Stars wie Hulk Hogan, Sting und Diamond Dallas Page bestand. Die Jungen waren die Bösewichte. Die Millionaires Club alten Säcke, die die jungen Leute blockieren, waren die Guten.
Willkommen in Amerika.
Willkommen in einer WCW, die völlig den Faden verloren hat im Sinne des Bookings. Obwohl die Idee tatsächlich zunächst gut aufgenommen wurde, bis man dann merkte, okay, die machen tatsächlich einfach auch Leute zu den Antagonisten, die als Babyfaces wesentlich besser gedacht wären, wurde es nämlich letztendlich wieder nur eine Neuaufarbeitung der NWO-Storyline. Und das New Blood Stable wurde aufgelöst, noch bevor der gleichnamige Pay-Per-View New Blood Rising überhaupt begonnen hatte. Man muss auch noch dazu sagen, dass es noch schlimmer kam. Vince Russo hatte die tolle Idee, die Grenze zwischen Realität und Fiktion, zwischen Kayfabe und Realität noch stärker verschwimmen zu lassen, indem er in einer Storyline mit Goldberg quasi zugab, dass er als The Powers That Be die Shows schrieb. Aber Bill Goldberg hielt sich nicht an das Skript. Man gab also quasi zu, die Show ist fake, aber dieses eine Match mit Bill Goldberg gegen Scott Steiner, das ist echt bei Bad Blood 2000.
Normally, in a wrestling match, you got a 50-50 chance of winning.
Soweit war es Scott Steiner damals noch nicht.
Dann hat er noch nicht so mit Mathe gehabt, ne?
Genau, damals hat er seine Mathe-Skills noch nicht ausgepackt. Diese Storyline, die ich in den Details nicht wiedergeben kann, weil sie so unverständlich und so bescheuert ist, involvierte unter anderem einen Bill Goldberg, der versuchte, mit bloßen Händen durch eine Limousinenscheibe zu kloppen. Daraufhin brach er sich die Hand so schwer, dass er fast irreparabel nicht mehr wrestlen konnte. Involvierte Vince Russo, der selber die WCW World Championship gewann. Involvierte die WCW Championship, die von jedem mal gewonnen wurde, unter anderem auch vom Schauspieler David Arquette.
der mittlerweile ein legitimer Wrestler ist.
Damals noch nicht war und ein absoluter Schandfleck auf den sowieso schon wertlosen WCW Championship-Gürtel brachte. Und ja, diese Sachen akkumulierten sich einfach zu einem Scheißhaufen, der WCW im Jahre 2000 war. Man machte mehrere Millionen Verlust, und zwar so viel, dass im Jahr 2001 dann dem Time Warner Träger von WCW das Ganze zu sehr auf den Sack ging, zu sehr auf die Tasche fiel. Die neue Führung des Senders hatte sich auch sowieso schon von Wrestling distanziert. Und so kam es tatsächlich dazu, dass im März 2001, ja, das Licht für WCW ausging, nachdem man 60 Millionen Dollar im Jahr 2000 verloren hatte und ja, ein inzwischen durch den Erfolg seiner Topstars The Rock und Steve Austin sehr glücklicher Vince McMahon, der die Ratings lange dominierte, kaufte die Videotape-Bibliothek der WCW für lächerliche 3 Millionen Dollar. Damit hatte er den Krieg gewonnen und WWF hatte seine Konkurrenz einmal mehr geschluckt. Was lernen wir daraus für das bisherige Verhalten von Vince McMahon?
Wenn Konkurrenz da ist, mach ich die weg.
Genau. Also wir haben gesehen, dass eine Koexistenz irgendwie nicht geklappt hat, aber wir sehen auch, dass seit dem Ende von WCW auch die Popularität des Wrestlings an sich wieder abgestiegen ist. Die Monday Night Wars sind bis heute ja verklärt schon fast als die goldene Zeit des Wrestlings. Die Attitude Era ist das Beste, was jemals passiert ist und so gut wird es nie wieder werden. Es scheint also so, als wäre das Ende von WCW gar nicht so toll fürs Wrestling gewesen. Und wie es mit weiteren Versuchen der Konkurrenz weiterging in den nächsten Jahren, das erklären wir euch im nächsten Podcast und auch, welche Company jetzt vielleicht versuchen könnte, einen neuen Wrestling-Krieg, der dem Wrestling-Business als Ganzes gut tun könnte, vom Zaun brechen könnte.
Bisschen viel könnte, ne?
Bisschen aber, viel könnte. Ich ja. glaube, ich habe mehrmals könnte zu viel gesagt.
Könnte, hätte, Herndolette. Was passiert, hört ihr in der nächsten Folge von Didi Talk.
Haut rein!